Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit
Sarah Novak
und Mike Kleiss.
Da sind wir wieder. Da bist du wieder. Wie schön. Guten Morgen, Sarah.
Guten Morgen, Mike. Wie schön, dich zu sehen. Ein bisschen erkältet, wie man hört. So ein bisschen so eine Reibeisenstimme. Vielleicht klinge ich jetzt total sexy.
Ja, sehr. Aber es ist eigentlich nichts Neues. Aber es ist. bei mir ist das auch so. Hallo, guten Tag. Hörst du das? Das ist auch nicht gerade fit.
Ja, nicht fit, aber du hast ja immer diese super prägnante Mike Kleiss-Stimme.
Ja,
bei dir kommt immer gut.
Ja, danke dafür, aber es ist wirklich krass. Also ich weiß gar nicht, ich habe selten so viel gehustet wie in der letzten Zeit und deshalb habe ich auch hier meine pflanzlichen Lutschpastillen, um das mal so zu sagen. Die sind mein Freund, die habe ich die ganze Zeit dabei. Die habe ich in allen Farben. In Lila, in Gelb, in Grün, also es ist wirklich fantastisch.
Du nuckelst an einem Regenbogen.
Richtig, ich nuckel am Regenbogen. Oh, ist das ein schönes Bild und der Delfin springt noch drüber. Geil.
Wir mal wieder in unserem. Ey, manchmal bauen wir ja einfach Bilder nur, ne?
Ja, total, das reicht ja schon aus. Das ist immer, aber man fühlt sich quasi wie unter einem Buckelwal.
Wie so in 90er Jahren, wo immer so, weißt du noch, wie hieß das, Airbrush, wo alles so geairbrushed war und alles immer so ultra kitschig.
Oh ja.
Und wir holen die Erinnerungen zurück.
Wir holen die zurück.
Ja.
Boah. Wie kommt man denn da bitte jetzt in so ein Thema Kinder und es passiert doch und Trauma und obwohl sie Hunde kennen, ist ein Schnapper da und alles ändert sich hinterher. Boah, ich würde sagen, wir starten einfach mit einem Hundemoment der Woche und versuchen uns da so langsam reinzusneaken in das Thema.
Reinzusneaken, juhu. Also mein Hundemoment der Woche. Ich war letzte Woche in Holland, habe Urlaub gemacht mit allen Hunden und Kindern. Und ich weiß gar nicht, es ist eine Mischung verschiedener Gefühle, weil du hast halt auf der einen Seite dieses fantastische Land, in dem die Menschen so tolerant sind. Ne? Also ich liebe das ja, weil wenn du aus Deutschland kommst oder egal, Frankreich, Italien, ist egal, und du fährst nach Holland, dann ist ja diese unendliche Toleranz Hunden gegenüber da. Das kenne ich ja von keinem anderen Land, schon gar nicht. Also ich finde, die Deutschen sind schon recht tolerant Hunden gegenüber, aber zum Beispiel, wenn ich in mein Heimatland Frankreich fahre, furchtbar, kannst ja nirgendwo mit Hunden hingehen, die gucken dich ja mal an, als wäre es eine Außerirdische. Was macht die denn mit ihrem Hund im Restaurant? Ja, und in Holland ist genau anders. Du kommst da ins Strandcafé und dann stehen da überall Näpfe schon und es gab sogar eins, da lagen Decken unter den Tischen, damit die Hunde es bequem haben. Und das ist selbstverständlich. Und ich komme in mein Ferienhaus, was natürlich, wie du dir denken kannst, ein Ferienhaus war, wo ein sehr toleranter Mensch dahinter stehen muss, weil der mich ja mit drei Hunden da reinlässt. Und dann stehen da auf dem Tisch drei kleine Papiertütchen. Und in den drei kleinen Papiertütchen war jeweils ein Ball, zwei Kaustangen, Kacktütchen, ne? Also so der Wink mit dem Zaunfall. Und ein Gruß an den Hund, wo ich mir halt so dachte, was seid ihr für coole Leute?
Tja.
Ist das nicht? Und das war eigentlich mein Hundemoment. Also ich habe natürlich noch viel mehr erlebt, die hebe ich mir aber jetzt für die nächsten Folgen auf, da muss ich jetzt lange von zehren. Aber das war so ein Moment, wo ich da stand und so glücklich war und dachte, ach, ist das schön, wenn du mit drei Hunden irgendwo hinkommst und so dich willkommen fühlst und so begrüßt wirst. Und das ist mir in den Cafés und auf der Straße und überall. Und ich bin mit meinen drei Hunden oft, und das wirst du ja kennen mit vier Hunden, man kommt ja nicht immer gut an. Aber in Holland habe ich das Gefühl einfach nie gehabt, wieder einmal. Und ich meine, ich fahre einfach fast jedes Jahr da irgendwie hin, aus genau diesem Grund auch unter anderem. Und jedes Mal erfreue ich mich so sehr daran, wie tolerant und großherzig die Menschen dort sind. Natürlich wissen die auch, dass die Hundeleute halt ein mega Markt sind. Ne? Aber ich empfinde das schon als sehr authentisch. Ich habe schon das Gefühl, die sind einfach echt entspannt. Die sind halt lockerer. Die nehmen das alles nicht so ernst. Denen ist halt wichtig, dass du deinen Haufen mitnimmst. Aber das ist ja auch völlig klar und selbstverständlich und logisch, dass der Strand, und der ist blitzerblank gewesen. Und da, wo ich mich eingemietet hatte, im Übrigen, ich muss diesen Tipp jetzt einfach raushauen, wir waren in, ja, ich hoffe, ich sag's so, dass, jetzt wird's peinlich, Burg Hamstede.
Okay.
glaube ich, heißt das, ja? Mhm. Also ich nagel mich nicht auf die Aussprache fest. Und Burg Hamstede ist in Seeland und so quasi relativ parallel zu Rennes. Und das liegt direkt an so einer Naturschutzdüne. Die ist riesig. Also eine sehr tiefe Düne. Wenn du durch die Düne durchgehst zum Strand, bist halt eine gute halbe Stunde zu Fuß unterwegs. Mhm. So, und an dieser Düne dran hatten wir dieses Haus gemietet. Und hinter der Düne lag dann eben ein Strand, der ganzjährig, wo ganzjährig Hunde erlaubt sind, von Mai bis, ich glaube, September angeleint am Tag und ab 18 Uhr dann ohne Leine. Und bis zum 1. Mai, das war ja bis zum 1. Mai, dürfen die komplett unangeleinter die ganze Zeit rumfetzen. Und das ist natürlich sowieso schon mal mega cool. Das heißt, du kannst dir vorstellen, was da los war. Da waren halt richtig viele Leute mit Hunden unterwegs und der Strand war super sauber. Also war nicht ein Haufen. Alle Leute haben sich einfach an die Regeln gehalten, weil man sich ja auch darüber im Klaren ist, wenn wir das nicht machen, dann wird uns das auch, dann wird das wieder kaputt gehen. Dann wird...
Ja, total.
Ne, also man macht sich, man schießt sich ja selbst ein Eigentor, wenn man sich nicht vernünftig verhält. Ne? Und an dem, an diesem ja, Bungalowpark oder was das war, war in der Düne ein Teil abgegrenzt. Das war eine Hundefreilauffläche. Ja, und die war so cool gestaltet, also in der Düne eingelassen, so ganz hügelig mit Buddelstellen und allem und Kletterkram für Hunde und so. Und die war auch blitzeblank.
Voll gut.
Es war richtig cool. Also ein super gelungener Urlaub mit Hund. Und also wie gesagt, ich kann es nur empfehlen, fahrt da in die Region. Das ist super nett. Die Leute sind mega cool und man fühlt sich voll willkommen.
Boah, guck mal, das ist richtig erfrischend, sowas mal zu hören. Wir haben auch ein Ferienhaus und da gibt es auch immer ein Tütchen mit Hundeleckerli, mit guten Hundeleckerli zum Üben. Und die kann man natürlich auch so zwischendrin geben. Man muss nicht irgendwie umüben, unbedingt. Aber da gibt es auch eine extra Hundedecke und einen Hundenapf. Und eben auch dieses Tütchen. Und ich finde das auch total okay. Noch wichtig, die Hunde sind ja letztendlich auch Gäste. Wir haben das sehr lange für Menschen mit Hund gemacht. Leider bin dann bis zu einer negativen Erfahrung. Das ist genauso das, was du gerade eben beschrieben hast. Und dann haben wir es kurze Zeit mal ohne Hunde gemacht, weil ich einfach die Schnauze voll hatte. Weil sich da jemand wirklich echt verhalten hat mit seinem Hund. Aber dann eben der Mensch, wie die Sau im wahrsten Sinne des Wortes. Mhm. Und dann denke ich mir irgendwie so, wow, okay, krass. Du versuchst dir wirklich die Mühe zu geben ohne Ende. Und dann kommt, auf Deutsch gesagt, so ein Mega-Arschloch vorbei und zerstört das alles auf eine Art und Weise, die echt zerstörerisch war. Und dann denke ich mir so, nee. Irgendwie kein Bock mehr. Haben wir wieder geändert, ist es wieder mit Hund. Aber es war wirklich so. Deshalb also dieser Zwiespalt und dieses Pro und Contra, das kann ich sehr gut verstehen.
Ich verstehe das total. Ich verstehe auch, dass man dann irgendwann sagt, so ja, dann eben nicht. Auf der anderen Seite muss man sich immer vor Augen halten, dass das immer eine Minderheit ist, die sich so verhält. Und die Wahrscheinlichkeit, dass man auf coole Leute trifft, die rücksichtsvoll damit umgehen, ist, denke ich, auch recht hoch. Und ich würde echt empfehlen, das haben die jetzt zum Beispiel bei uns noch nicht mal gemacht, aber ich würde es wirklich empfehlen, eine ganz empfindliche Kaution zu nehmen. Und einfach zu sagen, pass auf, alles, was nachher gereinigt oder ersetzt werden muss, geht von deiner Kaution ab. Mhm. Und das lässt man sich irgendwie unterschreiben oder so. Ich weiß nicht, wie man, das muss man vielleicht mal einmal von einem Juristen prüfen lassen, wie das geht. Aber das würde ich machen. Dann würde ich sagen, lässt direkt ein Tausender oder so. Also ich meine, es ist ja schnell so eine Summe, wenn das irgendwie...
Ganz schnell.
Genau, ein schöner Sessel, der irgendwie zerkratzt oder zerbissen wurde oder was weiß ich. Ne? Ich würde mir dann eine Summe überlegen, wo man sagt, da kann man so gerade die Kosten mit abfedern. Und ich glaube, dann werden die Leute schon aufmerksamer sein und sehr genau drauf achten. Weil ich glaube, dann passiert das nämlich gar nicht mehr. Weil wenn die 1.000 Euro dann futsch sind, das will ja auch keiner. Und deswegen, also ich glaube, da so eine Kaution ist da schon auch der Schlüssel zum Erfolg.
Gute Idee.
Wie war denn dein Hundemoment, wollte ich dich fragen.
Mein Hundemoment der Woche?
Ja.
Mein Hundemoment der Woche war ein glücklicher Mike am Ende des Tages, weil das ist, passiert ja immer mal wieder, dass wir eine geringere Anzahl an Eiern haben, als wir Hennen haben. Das bedeutet, dass irgendwo auf dem Gelände, irgendwo müssen, zwangsläufig, muss sich ein Nest befinden. Ein Eiernest, wo die Hühner ihre Eier deponieren. Und die große Aufgabe ist, wer findet es zuerst?
Bella.
Nest.
Bella.
Tja, pass auf. Wir waren wieder an dem Punkt und wir haben dieses Nest nicht gefunden. Und ich dachte mir, verdammte Axt, wo ist dieses Nest? Ich will an die Eier ran.
Das wollte ich dich gerade fragen. Direkt habe ich dich kurz unterbrechen und dich fragen. Besteht die Gefahr, da muss ich zugeben, dass ich da eine echte Bildungslücke habe, besteht jetzt die Gefahr, dass da gebrütet wird und da tatsächlich ein Küken entsteht? Weil eigentlich ist das Ei ja nicht befruchtet, oder hast du einen Hahn?
Ja klar, wir haben drei Hähne.
Oh, folglich könnte ja auch gebrütet werden.
Folglich könnte auch gebrütet werden.
Folglich wäre die Gefahr ja auch, dass du dann plötzlich nicht mehr 6 Hühner, sondern 16 Hühner hast.
Na, nicht ganz, weil natürlich auffallen würde, dass dann ein Huhn irgendwo brütet und man würde es auch hören.
Ach so,
sehr wahrscheinlich. Okay. Und das ist unwahrscheinlich, dass sie, also es ist recht unwahrscheinlich, dass sie, also sie müssen ja die ganze Zeit da drauf sitzen. Und okay, nachts, wenn es dunkel ist, gehen sie ja immer in ihr Gehege zurück und würden dann ja quasi dann die Eier alleine lassen müssen. Also,
ach so, das würde nicht funktionieren.
Nee, so richtig wird kein Schuh draus, aber sie finden, also es gibt so Stellen, die finden die wohl einfach gemütlicher oder finden es gut. So,
ne? Laufen die auf dem ganzen Grundstück rum?
Ja, genau, sie laufen auf dem ganzen Grundstück rum. Sie haben zwar
ein bisschen Hühnergehege,
aber sie dürfen überall, das machen sie auch. Also sie nehmen das auch. Manchmal siehst du dann hier so, habe ich glaube ich auch mal gepostet, siehst du dann halt einfach, stehen die hier vor der Tür, so nach dem Motto, und dann picken die auch am Fenster so.
Tück. Oh, ist das süß.
Und der Hahn dann immer so, hallo, wir wollen rein gerne, es regnet, siehst du es? Siehst du es? Es regnet, wir werden nass, unser Fell wird nass. Könntest du jetzt bitte die Tür auch mal? So sieht das aus.
Aber sie können theoretisch ja jederzeit in ihr Häuschen gehen.
Jederzeit.
Und du hast drei Hähne und die kloppen sich nicht?
Das ist interessant. Wir hatten 5, weil wir ja Nachkommen hatten. 2 davon waren richtig aggro. Das waren so Aggro-Hähne. Das waren so Terroristen irgendwie. Die wollten es wissen. Und dann haben wir sie weggegeben.
Ah, okay, verstehe.
Man muss dann
gucken, ja, wer passt zusammen. So.
Ja. Aber interessante Frage, weil keiner der Hühnerexperten hier hat gedacht, dass das jemals funktioniert. Mhm. Mit 3 Hähnen. Und in diesem einen Kampf war auch unser alter Hahn, also alter Hahn, das ist 2 Jahre alt, Louis involviert, und der war wirklich, also Louis war sehr demoliert, muss man sagen. Also Louis hatte wirklich echt, der hatte, ja, der sah auch wirklich sehr zermatscht aus, muss man echt sagen. Es war aber, der Tierarzt sagte, der erholt sich, alles gut. Der blutete irgendwie auch irgendwie so durchs Gefieder und so, also es war bitter. Und dann haben wir die auch sofort weggetan, also die Terroristen. Die anderen haben einen Deal gemacht miteinander. Und zwar hat sich jeder ein paar Hennen geschnappt und dann gesagt, das sind meine. Und ich finde die ganz sexy, ich finde die auch ganz gut. Kann ich die haben? Ja, kannst du haben. Alles klar, gut, ciao.
Voll demokratisch.
Das ist ja. Und das ist etwas, was, also selbst die absolute Hühnerexpertin hier in der Gegend sagte, das kann nicht funktionieren. Das wird nicht funktionieren. Die werden sich die Köpfe einschlagen. Das wird ganz schnell passieren. Und das wird ein Desaster. Wollt ihr nicht. Sagt, okay, in dem Moment, wo auch nur ein Hackversuch ist, beenden wir das Thema. Und das war Drohung genug, so dass wir jetzt 3 Hähne haben. Es gibt 2 junge Hähne und es gibt Louis. Und Louis ist klar. Also auch die fressen zusammen, die schlafen zusammen. Ist alles gut. Tagsüber hat jeder seine kleine Gruppe.
Ja gut, ich meine, wenn es funktioniert. Hör mal, können wir uns da alle mal eine Scheibe fort abschneiden?
Das stimmt. Wenn wir so 3, ja, egal.
Und habt ihr die Eier denn gefunden?
So, pass auf. Also es war nicht zu finden. Und in der Regel hat bisher immer Bella diese Nester gefunden. Ab und zu auch Pella, aber immer dann, wenn sie gefunden hatte, kam sie ja mit einem Ei an. Eines Tages, und zwar, wann war das? Letzte Woche, immer Mitte letzter Woche, sah ich Bilbo am Kompost. Und er versuchte umständlich, also machte Männchen und hangelte sich an diesem Brettern vom Kompost hoch. Und ich denke so, Kollege, du wirst wundersam langsam. Und dieser Herdenschutzhund zog sich so klimmzugmäßig irgendwie so Richtung, so hoch, wollte sich hochziehen. Und die Hinterläufe drehten so ein bisschen durch. Dauerte nicht lange, 2 Sekunden, dann ging ihm so ein bisschen die Kraft aus. Und dann dachte ich mir so, und er sabberte die ganze Zeit.
Ah.
Und dann guckte ich in den Kompost rein und ich sah ungefähr 30 Eier da drin liegen.
Himmel.
Was habe ich also getan? Ich habe 30 Eier daraus, bin erstmal in den Kompost gestiegen, habe 30 Eier daraus geholt. Und zur Belohnung hat Bilbo 2 Eier bekommen ins Futter. Und die anderen waren natürlich auch dabei und hat auch jeder ein Ei bekommen, aber Bilbo 2, weil er hatte sie gefunden. Und er liebt Eier. Es ist wirklich für ihn, es ist das Größte, einfach ein Ei, zack, übers Futter drüber. Es ist das Allerbeste.
Das mögen die doch alle irgendwie voll gerne, ne?
Ja.
Eier, das ist ja auch so, glaube ich, bei allen hundeartigen Fuchs, Wolf, alle stehen voll auf Eier und klauen Eier.
Ja. So, die musste nicht geklaut werden, hat sie umsonst, also hat sie einfach so gekriegt. Aber er muss noch ein bisschen was dafür tun. Er hat jetzt richtig dicke Oberarme, muss man sagen. Es ist, hat was gebracht, aber.
30 Eier, du meine Güte.
Ja,
krass, da hat die aber lang gesammelt, die Hände.
Ja, es sind viele. Also es sind viele.
Ach, du meinst, dass mehrere dort gelegt haben?
Ich glaube ja. Es sind ja, von der Form müssen es mindestens 2 gewesen sein oder 3. Und jetzt müssen wir gucken, ob die noch gut sind. Also so lange kann es nicht gewesen sein.
Und die kannst du doch so ins Wasserglas legen, genau. Und ganz oben. Ja, okay. Ja. Und die jetzt ist also die Lösung nicht mehr zu den Nestern gehen, sondern zum Kompost.
Naja,
jetzt. Zum Eiersammeln.
Es könnte sein, da liegt unter dem, also diese Stelle, wo vorher Hühner Deep Talk hier, ja, das ist übrigens der neue Hühner-Podcast von Sarah und Mike. wir haben 3 Kammern und in der mittleren Kammer, da lag so ein Busch drüber, so ein kleiner. Und unter diesem Busch lagen die Eier. Also das heißt, sie fanden das irgendwie ganz kuschelig. Die haben sich das angeguckt, die haben gesagt, ach, das ist doch irgendwie ganz gut. Und siehst du? Bella, ich habe alle Eier gefunden. Vielen Dank. Danke. Ciao. Danke.
Tür zu. Sie hat aber auch immer das letzte Wort, ne?
Sie hat immer das letzte Wort. Ja. Ach, da kommt die Hühnerfrau. Guck mal, die Hühnerexpertin. Die wollte irgendwas am Hühnerstall machen. So. Wird einen kleinen Moment dauern mit Bella. Ich kann gerade nicht eingreifen. Tut mir leid.
Ja, das ist, wir haben, hey, Hunde-Podcast. Hier darf auch gebellt werden, ist doch klar.
So. Wo war ich stehen geblieben? Jetzt bin ich raus.
Dass ihr jetzt also herausgefunden habt, dass diese Stelle wohl sehr muckelig war.
Die war muckelig, richtig, genau. Und die wird auch muckelig bleiben noch eine Zeit lang. Also das heißt, wir haben eine gute Chance, dass wir da noch die ein oder andere Eiergeschichte rausziehen. Dann werden sie aber sich ein neues Versteck suchen und dann geht der Spaß wieder von vorne los.
Ja, und so haben die Hunde immer was zu tun.
Ja, richtig. Ich habe noch nicht rausgefunden. Ich müsste mal die Hühnerfrau fragen, was ich jetzt gerade nicht kann. Warum die eigentlich die Eier woanders legen? Ob sie sich vielleicht nicht wohlfühlen in diesem wahnsinnig teuren Stall, den wir da gebaut haben. Aber
ja, das ist ja den Tieren immer so kackegal. Das ist wie wenn du so ein mega cooles Körbchen kaufst für deinen Hund. Oh Gott, ne? Oder so ein mega schickes Geschirr oder irgendwas.
Ja, ja.
Oh. Und du das Ding dann nachher quasi in die Tonne kloppen kannst, weil die sich da einfach nicht reinlegen, weil denen das kackegal ist, wie teuer das war und wie schick das aussieht. Die wollen halt das 50 Euro zerbeulte, alte, stinkende Ding haben. So.
Total. Total. Oder Fidos Körbchen, das teuerste Katzenkörbchen der ganzen Welt, glaube ich. Aus Wolle und aus Öko-Wolle und keine Ahnung. Fido hat sich das gedacht, er hat da einmal drin gelegen und gesagt, am Arsch. Ich finde Stühle viel geiler. Ich glaube irgendwie bei meinem Konzept.
Und, er muss ja auch erhöht liegen. Er ist immer noch ein Kater und die Kater stehen über den Hunden. Also muss er erhöht liegen.
So sieht's mal aus. Wir haben alles probiert. Wir haben es überall positioniert. Aber jetzt quetscht sich Pelle da rein. Es sieht ein bisschen behindert aus, ehrlicherweise. Aber
hör mal, das ist bei uns Standard. Wir haben ein ganz kleines, so ein Donut, ne? So einen ganz kleinen Donut für die Mika gekauft. Und da liegen grundsätzlich Boogie und Ronja drin. Und wer da nie drin liegt, ist Mika. Die liegt aber gerne einfach immer nur im Bett oder auf meinem Schoß, weil das ist inzwischen Schoßhund geworden.
Ja. Ah, okay.
Ja, ja, ich habe sie jetzt komplett verzogen.
Ja.
Würde ja der ein oder andere Mensch dazu sagen.
Wie schön. Guck mal, die Hundetrainerin ist dabei, den Hund zu verziehen. Das ist doch gut.
Das kann man jetzt sehen, wie man möchte. Ich finde ja, dass wenn drumherum alles stimmt, darf die auch auf meinem Schoß hocken. Also ich finde das sehr angenehm. Das wärmt mir den Schoß.
Okay, dann, Bella, kommst du mal?
Ja, so. Du hast einen neuen Job, Bella. Muss jetzt Schoßwärmer sein.
Ach, Bella, du gutes Tier. Du bist ein gutes Tier. Also, meine Situation gestern, soll ich dir mal erzählen?
Bitte, ja?
Ja. Also, um einfach mal vom Hühnertalk ein bisschen wegzukommen.
Ja, nachdem wir jetzt einfach einen Hühner-Podcast gestartet haben.
Aber auch ganz geil irgendwie. Ich find's irgendwie.
Ja, also, wer mehr Stories von Hühnern will, bitte schreibt uns. Dann machen wir in der Not einfach noch einen Podcast.
Ja, genau.
Der Ornithologie-Podcast mit Hühnern und Vögeln aus Sarahs Garten und Mikes Hühner.
Ich find's super. Der Podcast heißt, der will nicht nur pieken.
Der will nicht nur fliegen. Ah nee, oder der wird gern fliegen, kann aber nur Eier legen.
Ja, die können auch fliegen. Hühner können ja fliegen.
Also richtig fliegen?
Ja, klar.
Also richtig? Also,
nein, die können nicht
nach Afrika. Die flattern doch, oder?
Ja, also in Maßen, ne? Die können nicht nach Afrika fliegen.
Wären wir jetzt wieder bei den Hühnern?
Wir sind wieder bei den Hühnern.
Wir kommen heute nicht weg von den
Wollen
Hühnern.
Wollen wir heute einfach eine gemischte Folge machen mit gemischten Geschichten?
Also, gestern.
Gestern. Richtig doofe Situation. War ich überhaupt nicht drauf vorbereitet, natürlich, wie auch. Und wir waren bei Bekannten und ich habe, also es war wieder Tochter-Papa-Tag. Und offen Auto fahren, es ist ja schon wieder Sommer quasi. Und das ist der größte Spaß gewesen. Wir waren einkaufen, wir haben Brötchen gekauft und wir haben Erdbeeren gekauft. Klar, natürlich ist auch Saison, ne, gerade. Und aber was macht man nicht alles? Naja, auf jeden Fall mussten wir auch noch Brot abholen bei Bekannten. Die hatten das von einer sehr netten Frau, die Brot backt, abgeholt für uns. Und deshalb mussten wir bei denen vorbei. Jetzt haben die einen Hund. Und dieser Hund ist immer schon ein bisschen schwierig gewesen, weil der Hund das ist gar nicht so schlimm, das kennen wir ja alle, ein Tierschutzhund ist. Und so seine Themen hat. Und auch da ein Shepherd, ein Hütehund mit drin steckt, die ja per se erstmal ihre Aufgabe sehr ernst nehmen. Und wenn du nicht derjenige bist, der sagt, hey, ich beiß die Schafe, die hier zu Besuch kommen, und nicht du in die Hacken, dann macht er das halt einfach. Übernimmt er das Kommando. Das machen die auch gerne. Naja, ich habe da nie was zugesagt. Warum auch? Mir war klar, die will nicht nur spielen, es ist eine Hündin. Und die Leute werden schon wissen, es sind super nette Leute, was sie tun. Jetzt waren wir da, also gestern haben wir das Brot abgeholt und unsere Tochter spielte mit der großen Tochter von denen und es war alles gut. Man spielte Murmel und der Kater heißt irgendwie von denen übrigens auch Murmel. Liebe Grüße, wenn ihr es hört an dieser Stelle. Und es gibt so eine Stelle, wo der Hund unter der Treppe hat er so seinen Safe Place und meine Tochter war dann so, dass sie spielte im Eingangsbereich und wir hatten gerade beschlossen, dass wir zum Abendessen bleiben, wurden eingeladen, war super nett und war alles entspannt und plötzlich sehe ich, dass Carlotta einfach nur mit der Kugel, mit dem Murmel vor dem Safe Place steht, also vor dieser Treppe oder unter der Treppe davor steht. Auf einmal schießt ein schwarzer Hund nach vorne und schnappt zu. Und mein Fehler, weil sie zu nah dran gewesen ist, aber wir hatten die ganze Zeit, war der Hund um uns rum. Ich habe den Hund gestreichelt, lag auf dem Rücken. Carlotta hat den Hund gestreichelt, er lag auf dem Rücken. Es war alles in Ordnung. Es war alles, augenscheinlich alles in Ordnung. Naja, also der Hund hat sie nicht getroffen. Das ist das Gute an der Geschichte. Wir waren alle erschrocken. Das hat wiederum meine Tochter erschrocken. Und dann war natürlich die Heulerei groß. Ich habe erst gedacht, dass ich so einen Abdruck gesehen hätte an der Hand, aber das war wohl dann doch nicht der Fall. Was aber der Fall war, und jetzt kommt der Punkt, nachdem die Besitzerin wirklich cool reagiert hat und auch gefragt hat, was sie tun kann und da jetzt irgendwie auch echt ein bisschen aufgeschmissen war und ich dann so ein paar Sachen, glaube ich, hoffentlich ihr auch sagen konnte, dass sie und wie sie mit dem Hund jetzt anfangen muss, dringend zu arbeiten, kamen wir nach Hause und Carlotta hatte richtig Respekt vor unseren Hunden. Und zwar so, dass sie auf den Arm wollte. Und das ist original noch nie passiert. Sondern sie läuft immer rein, die Hunde begrüßen sie und sie ist total außer sich vor Freude und alles gut. Aber da war es eben so Arm, 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 Arm. Was mir das Herz zerrissen hat, weil ich dachte so, oh, scheiße Gott, hoffentlich bleibt da nichts übrig. Und Heute Morgen war alles okay. Werde das weiter beobachten. Aber ich habe mir die Frage gestellt, was ist denn oder was wäre denn? Und das habe ich schon so oft gehört und du kennst es sicher auch, wenn da was übrig bleibt. Und man, obwohl man selber Hunde zu Hause hat, eben tatsächlich plötzlich in der Situation ist, dass ein Kind ein Stück weit das Vertrauen verloren hat. Und das habe ich gedacht, bespreche ich heute mal mit dir. Neben Hühnerverstecken, neben Holland und Kacktüten und so.
Ich hab da vielleicht eine ziemlich, vielleicht ist das eine umstrittene Meinung. Ich glaube, dass das Ereignis gut gewesen ist für Carlotta. Und zwar sage ich dir warum, weil nichts passiert ist und sie zum ersten Mal erlebt hat, dass es Hunde gibt, wo man vorsichtig sein muss. Und Hunde, die wie deine Tochter mit so vielen Hunden groß werden, so ist es bei meinen Töchtern ja auch, die verlieren manchmal den Respekt. Und damit meine ich nicht, dass sie sich respektlos verhalten, sondern sie denken einfach, alle Hunde sind gut, alle Hunde sind okay. Und jetzt war das ein Hund, der hat einen Luftschnapper gemacht oder hat sie nicht erwischt durch zu, ist ja egal, warum das so gekommen ist. Es ist also nichts passiert und sie hat zum ersten Mal erlebt, oh, so geht's also auch mit Hunden.
Ja.
Und das könnte und wichtig wäre, dass das Resultat davon ist, dass sie vorsichtig mit fremden Hunden umgeht. Das wäre so das, wo ich sagen würde, das könnte man sich jetzt wünschen, als Resultat der ganzen Sache, dass sie einfach jetzt kapiert hat, okay, meine Hunde, die kenne ich. Die sind, da weiß ich, wie die drauf sind, da weiß ich, was ich darf, was ich nicht darf. Fremde Hunde muss ich vorsichtig mit sein. Kann ich nicht einschätzen, muss ich vorsichtig sein, halte ich erstmal Distanz und Abstand. Und wenn mir einer sagt, alles ist gut, dann mache ich einen vorsichtigen Umgang mit dem fremden Hund. Kinder, die nicht mit Hunden groß werden, haben das oftmals von sich aus, diese Vorsicht. Also das erlebe ich zum Beispiel ganz viel bei Freunden meiner Kinder. Meine Kinder sind ja jetzt 7 und 9 Jahre alt. Das heißt, das ist ein Alter, wo du sehr gut beobachten kannst, wie unterschiedlich Kinder mit meinen Hunden umgehen. Und da ist von bis alles dabei. Also ich habe Kinder, die kommen in mein Haus und gehen einfach geradewegs auf einen der Hunde zu und zerquetschen den einfach. Was richtig krass ist.
Ja,
also
okay,
das ist richtig krass. Mhm. So, und dann gibt es Kinder, die kommen und die sind erstmal super vorsichtig. Die halten die Hände hoch, die rühren sich nicht mehr. Dann gibt es Kinder, die gehen in den Rückwärtsgang. Die finden das total bedrohlich, wenn 2 große Hunde und noch die kleine Mika, die auch so wuselig ist. Also sehr unterschiedliche Verhaltensweisen bei den Kindern. Und schlussendlich ist ja das unerschrockene Verhalten grundsätzlich gut. Aber man soll ja schon eine gewisse Vorsicht und einen Respekt vor Hunden haben, die man nicht kennt.
Ja.
Und das ist als jemand, der sein Kind mit 4 oder mehr Hunden großzieht, echt schwierig. Weil die machen so viele gute Erfahrungen mit Hunden, dass sie irgendwann mal vergessen, dass das auch anders geht. Und das ist meine Angst immer, wenn ich meine Kinder sehe, wenn egal wo wir sind, die rennen ja auch an jedem Hund einfach vorbei, wo ich immer sage, bitte, wenn ihr an einem fremden Hund vorbei müsst, dann entschleunigt euch kurz. Bitte einfach normal an dem Hund vorbeigehen, nicht rennen. Die rennen immer an den fremden Hunden vorbei, weil das für die so selbstverständlich ist. Ich habe als Kind sehr früh gelernt, ich renne auf gar keinen Fall in der Gegenwart eines Hundes, weil ich hatte 2 gleichzeitig im Schenkel hängen. Das ist mir als Kind passiert. Ich bin vor Hunden, an Hunden vorbei oder weggerannt und die sind beide zeitgleich in mich rein und haben sich festgebissen. Das habe ich für immer mir gemerkt. Aber das möchte ich ja gar nicht, dass passiert.
Und dafür ist aber was Gutes aus dir geworden, nur Respekt. Wie hast du das hingekriegt?
Ich weiß gar nicht. Ich habe mich das immer wieder, ich bin so viel gebissen worden, Mike. Ey, ohne Witz. Ich habe irgendeine Störung im Gehirn. Ich bin so viel gebissen worden und trotzdem habe ich überhaupt kein Problem damit.
Ich habe so eine Beißstörung im Kopf. Nee, aber ich bin so ein Beißopfer. Es tut mir leid, deshalb bin ich Tiertrainerin geworden.
Aber jeder normale Mensch würde ja, wenn er mehrfach von einem Tier verletzt wird, irgendwie dann auch mal Angst haben oder so.
Na klar.
Hab das einfach gar nicht.
Was fehlt dir, Sarah? Wir haben schon ein paar Mal geredet.
Irgendein Gen fehlt mir. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Also, weiß nicht. Also, das hat bei mir nicht gefruchtet. Aber ich will ja trotzdem nicht, dass das passiert.
Mhm.
Und deswegen kann man sich ein Stück weit über diese Sache fast schon nicht freuen, aber man kann sagen, okay, das kommt uns eigentlich entgegen, das können wir nutzen, um mit Carlotta zu besprechen. Du kennst deine Hunde, die sind so, da brauchst du keine Angst haben. Ne? Wir halten uns an die Regeln, wir gehen achtsam miteinander um, alles ist gut. Bei fremden Hunden halten wir Abstand. Und wenn ein Hund irgendwo liegt, grundsätzlich gehen wir da nicht hin. Weil wir den Hund, egal auch wie nett der ist oder so, halte ich einfach von dem fern. Außer du hast einen Erwachsenen dabei, der dich begleitet und dann geht man da gemeinsam hin, macht das zusammen. Gerade jetzt, ja, wobei, ich meine, den Hund, ich finde das schwierig, ne? Weil also diese, du sagtest ja eben Safe Place, das ist ja bei uns auch mit diesen Liegestellen bei uns zu Hause, ist das ja auch Safe Place. Und ich muss immer ein Auge da drauf haben, wenn wir Gastkinder haben. Ich habe das Gefühl, wenn der Hund irgendwo liegt, dann ist das besonders attraktiv, da auch hinzugehen, weil man dann denkt, das ist der Moment, wo man sich dazugesellt und den dann streichelt.
Ja,
das war jetzt bei ihr nicht die Absicht, ne? Sie ist da, hat er quasi, ist einfach nur stehen geblieben, ne? War aber einfach sehr nah an seinem Ruheplatz dran. Und wir, keine Ahnung, warum der jetzt so reagiert hat, der Hund. Ich kenne den Hund nicht, die Familie nicht, die Situation nicht. Aber möglicherweise hat der irgendwie, weil das, du sagst das unter der Treppe, also wie eine Höhle, ja. Und für den Hund völlig klar, wenn etwas, was ich nicht einschätzen kann, an mich näher rankommt, kann ich halt nicht gut fliehen. Weil ich bin ja hier in der Höhle. Höhlen sind ja immer, es wird ja gern aus Höhlen rausgebissen, einfach weil es keine Fluchtmöglichkeiten gibt. Deswegen hält man sich am besten das, was einen verunsichert, von sich fern. Und möglicherweise kennt der Hund ein Kleinkind. Ich weiß nicht, wie alt das ältere Kind ist, von dem du da sprachst.
Die kennt kleine Kinder, also die kennt die ja. Ja. Sind
dann ich weiß nicht, also vielleicht hat sie irgendwas missverstanden, irgendwas nicht. Wir werden das mit dem Hund wahrscheinlich jetzt nicht aufbröseln können, ohne die Situation durchzudefinieren. Aber am Ende ist das eine Situation, die halt häufig passiert. Ein Hund ist auf seinem Liegeplatz und dann augenscheinlich aus dem Nichts reagiert er auf etwas. Deswegen ist das ja auch immer dieses die allergrößte Regel bei mir zu Hause zum Beispiel, es gehen Besuchskinder nie an die Liegeplätze der Hunde. Ich meine, wir hocken uns hin und rufen die Hunde und wenn die Lust haben, kommen die dann halt, ne?
Ja, ich bin bei dir in vielen Punkten. Hier ist die Situation nur und deshalb gehe ich da nicht mit. Eine andere, weil, also grundsätzlich ja, das weiß meine Tochter auch, dass Hunde erstmal tabu sind, die sie nicht kennt, so, ne? Und deshalb tut sie es auch nicht. Hier war die Situation eine andere, weil der Hund erstmal grundsätzlich eine Verhaltensauffälligkeit hat und weil der Hund, und also sie war nicht mal, also sie war nah an dieser Höhle, aber sie war nicht so, dass sie auf diese Höhle zugegangen ist oder dass sie in irgendeiner Form, also irgendwas muss den Hund bedroht haben, da bin ich bei dir. Ich kenne aber diese Situation, dass der Hund einfach mal, egal wer da vorbeiläuft, einfach da rausstürmt aus dieser Höhle und dann auch bellt oder jemanden verbellt. Und dieses Muster hat er nicht nur vor dieser Höhle, sondern das passiert eigentlich grundsätzlich bei Menschen, die vor dem Haus sind, die ins Haus reinkommen, die in irgendeiner Form auch nur ihn auch nur angucken oder so, ne? Also das heißt, also da gibt's erstmal grundsätzlich ein Problem, dass der Hund für sich entschieden hat, ich handle hier einfach. So. Wie die das lösen, müssen die gucken. Wenn die Besuch kriegen, müssen sie es, weil sie die Verhaltensweise des Hundes erkennen, müssen sie es lösen. Also das kann schlechterdings ich jetzt lösen, sondern...
Ja, also eigentlich kann der Hund, ehrlicherweise, finde ich, nach dem, was du gerade gesagt hast, gar nicht mit fremden kleinen Kindern, also ist meine Meinung.
Er kann mit fremden Leuten überhaupt nicht sein.
Ja, also ein Erwachsener, dem kannst du sagen, hier, der Hund ist reaktiv, soll ich den wegpacken? Aber bei Kindern würde ich das noch nicht mal fragen. Also es ist für mich selbstverständlich, dass der Hund wegkommt, wenn ich eine anderthalbjährige im Haus habe, die da die Gefahr besteht, dass der die irgendwie, ich meine ganz ehrlich, selbst anbellen kann ja traumatisierend sein für ein Kind.
Total, aber es ist doch total egal eigentlich, ob es ein Erwachsener ist oder ein Kind ist, wenn der Hund nach vorne geht und das tut er.
Ja, natürlich, du hast... Klar, dann, aber ich meine jetzt noch, so grundsätzlich würde ich, was ich grundsätzlich machen würde, wäre den Hund, wenn Kinderbesuch ist, sofort wegtun.
Ja, aber man tut das da auch so ab, so nach dem Motto, ist der Hund vielleicht einfach dement oder ist der wieder mit Wundersam, weil er ein bisschen älter wird, er ist aber noch nicht alt, ist 8. Daran liegt es nicht so. Also es geht einfach darum, dass solange ich mit dem Hund nicht arbeite oder gearbeitet habe,
Genau.
Kommt der Hund weg? Für mich eigentlich überhaupt gar keine Diskussion. Also ich würde es so machen, ich würde dieses Risiko nicht eingehen. Ich würde auch ehrlicherweise, wenn ich das weiß, weder mich diesem Stress aussetzen, noch andere den Stress aussetzen.
Darf ich mal fragen, was die gemacht haben? Also wie wurde denn auf den Hund reagiert? Was ist da gefolgt?
Nix.
Ja gut, und dann weißt du ja auch, dann haben wir die Frage ja beantwortet, warum der Hund das macht, weil das kann.
Ja, der wurde dann hör auf damit, das machst du nicht. So, also.
Ja, genau. Ja. Das ist ja so, wie wenn ich dem sage, kannst du bitte Fuß laufen? Das hat einfach gar keinen Sinn.
Mit, ja.
Ja, ja, lass uns drüber reden. Okay, gut, dann haben die auf jeden Fall eine große Baustelle mit dem Hund, das steht fest. Mist, weil ich hätte jetzt natürlich, meinem Kopf war jetzt, okay, um Carlotta jetzt, das oder dem Kind das Trauma, jetzt hat sie ja keins, weil sie vielleicht auch einfach vier Hunde zu Hause hat, aber es hätte bei anderen Kindern anders laufen können. Mhm. Wenn das Trauma wirklich entsteht und du hast zu Hause keine Hunde, dann hast du ja wirklich ein Problem.
Dann hast du wirklich ein Problem, genau.
Genau, weil ja. Es darf ja nicht passieren, dass jetzt wirklich eine Hundephobie oder eine tiefsitzende Furcht vor Hunden entsteht. Und nicht jeder hat, wie du, die Möglichkeit, ständig das Kind Kontakte machen zu lassen. Da hätte ich jetzt gesagt, wäre ja am besten, man würde das Verhältnis zwischen dem Hund, der reagiert hat, und dem Kind nochmal betrachten, ob es da eine Wiedergutmachungsmöglichkeit gibt. Ne, also das Vertrauen wieder aufbauen. Aber das würde ich jetzt mit dem Hund auf jeden Fall lassen. Weil erstmal ist der scheinbar nicht leicht einzuschätzen. Und zum anderen hast du da ja Halter, die auch nicht wissen, wie sie es machen sollen. Da würde ich mein Kind nicht nochmal in die Situation bringen. Das Einzige, was du jetzt tun kannst, ist Carlotta zu erklären, dass manche Hunde eben sich so verhalten. Es ist sie anderthalb, das ist für sie bestimmt schwer zu verstehen. Aber über die Wiederholung mit Kontakten, mit guten Kontakten zu natürlich euren Hunden, aber auch fremden Hunden, die du dann halt einfach eng begleitest und wo du ihr Mut machst, einen guten Kontakt zu machen, wird sich das bei ihr auf jeden Fall nicht festigen. Aber bei einem Kind, was diese Möglichkeiten nicht hat, kann das natürlich nachhaltig schwierig werden. Und ich glaube, man kann, wenn einem Kind sowas, das ist ein bisschen wie dieses vom Pferd abgeworfen werden, wenn Kinder reiten, wo man dann sagt, du musst direkt wieder aufsteigen. Das machst du nicht, damit das Pferd dich nicht nochmal abwirft. Also ich weiß noch, wie mir mal eine erzählt hat, das macht man, damit das Pferd lernt, dass das Abwerfen nichts bringt und man sich dann doch wieder draufsetzt. Nein, das macht man, damit die Kinder erst gar nicht weiter drüber nachdenken, sondern wieder reiten und erst diese Angst gar nicht entsteht, also sich gar nicht festigen kann und gar nicht tiefer wird. Ich halte jetzt grundsätzlich sowieso nicht viel vom Reiten, aber das hat hiermit nichts zu tun. Und da würde ich wahrscheinlich eine ähnliche Strategie fahren bei Hunden. Ne? Also wenn ein Hund ein Kind traumatisiert hat mit seinem Verhalten, wäre am besten, das Kind würde recht zügig viele gute Kontakte zu Hunden machen, um zu sehen, das war ein Einzelfall, beziehungsweise das war eine der Möglichkeiten, wie ein Kontakt zu einem Hund laufen kann. Es kann aber auf viele andere Arten laufen. Ich muss halt vorsichtig sein. Ich muss mir den Hund genau angucken. Ich frage, wie kann ich auf diesen Hund zugehen? Und das ist das, was mir am besten gefällt, wenn wir Besuchskinder haben, wenn die dann fragen, darf ich die streicheln oder wen darf ich streicheln? Oder meistens stehe ich ja eh begleitend daneben und sage dann schon, hier, guck mal mit der Mika, da kannst du mal runtergehen, die kannst du streicheln. Und dann packe ich auch die Boogie und die Ronja relativ zügig schon weg und sage den Kindern, du, die brauchen das nicht. Wobei ich dir sagen muss, die Boogie ist unglaublich gut im Kontakt mit Kindern, die juckt das null, aber die ist manchmal halt einfach ein bisschen übermütig und rennt gern mein Kind um. Jetzt sind die inzwischen so groß, die rennt auch keinen mehr um. Aber als die kleiner waren, habe ich dann schon gedacht, ach ja, es muss ja jetzt nicht der große Schäferhund sein, der sich, wenn sie sich einmal dreht, direkt zwei kleine Kinder wegkegelt, ne?
Ja, es ist aber auch genau das Problem. Also ich meine, da waren jetzt schon so ein paar Ansätze dabei, die, glaube ich, wirklich wertvoll sind. Natürlich ist es jetzt hier ideal, weil sie sofort auch wieder den positiven Impact bekommen hat. Und schön ist auch, dass es verschiedene Größen gibt, so, ne? Dass sie dann einfach auch zuerst, und das war auch so, erst einmal mit Bella, weil die warm geworden ist. Und dann mit Spania, weil die halt einfach ruhiger inzwischen ist durch das Alter. Und dann kam Pelle und Bilbo. Also die hat die Reihenfolge krasserweise auch für sich dann so entschieden. Aber die Frage ist genau, was machst du denn dann irgendwie, wenn du so ein traumatisiertes Kind hast? Das klingt jetzt irgendwie so heftig, aber es ist ja so. Und es muss ja noch nicht mal so, dass ein Kind da irgendwie halb zerfleischt ist, sondern es reicht ja schon eben, genau so eine Situation.
Mhm. Das kann schon an Anwellen reichen.
So, also das heißt also, was mache, wo hole ich mir denn da die Hunde her? Gehe ich dann irgendwie wild über die Straßen und sage so, können Sie mal stehen bleiben? Ich habe hier ein Kind, das traumatisiert ist und ich brauche mal gerade Ihre Hilfe.
Naja, nee, also am besten hast du natürlich Leute im Freundeskreis eventuell, die du fragen kannst. Und wenn das nicht der Fall ist, würde ich tatsächlich an irgendeine Stelle gehen, wo viele Hunde sind und aktiv Menschen ansprechen. Vorher halt mit dem Kind reden natürlich. Wird das Kind ja nie einfach ins offene Messer laufen lassen, sondern sagen, ich wollte dir noch ein paar richtig nette Hunde zeigen. Komm, wir gehen mal in den Park und dann fragen wir mal, ob wir die Hunde mal kennenlernen dürfen, damit du siehst. Und wir fassen die auch gar nicht. Du musst die gar nicht anfassen, du musst gar nichts machen, nur gucken. Einfach damit das Kind auch nicht denkt, es wird jetzt gleich da irgendwie irgendeinem Hund zum Fraß vorgeworfen. Und dann würde ich tatsächlich in diese Situation aktiv reingehen. Also Menschen ansprechen und sagen, mein Kind hat ein schlechtes Erlebnis mit einem Hund gehabt und wir versuchen, das wieder in Ordnung zu kriegen. Dürfen wir den Hund einmal anschauen und vielleicht kann ich als Mutter oder als Vater, vielleicht darf ich auch ein Leckerchen geben, damit meine Tochter sieht, ne, alles ist gut. Und sie muss das ja gar nicht selber machen oder er, ne, je nachdem welches Kind das ist, muss ja gar nicht selber den Kontakt machen, sondern einfach erleben, Hunde sind okay. Und umso mehr du das tust, umso mehr du das nutzt, umso eher wird das Kind auch wieder Vertrauen fassen. Aber es ist natürlich viel einfacher, wenn du im Freundeskreis bestenfalls sogar Hunde hast, die mit Kindern zusammenleben, wo die Leute sagen, du, also gar kein Problem, da ihr könnt kommen, das funktioniert hier super. Wenn mich jetzt jemand fragen würde, ich sagen, ich leih dir die Mika einen Tag und dann hat dein Kind kein Trauma mehr. Also, oder du kommst einfach hier mal vorbei und wir packen die Ronja weg, weil die einfach brummelt und laut ist. Die ist zum Beispiel überhaupt kein Kinderhund. Obwohl sie Kinder liebt, ne, aber ihr Verhalten, wenn jemand Fremdes, nämlich die Eltern kommen, das ist nämlich etwas, was für die Kinder wieder erschreckend sein könnte. Und so ist wahrscheinlich viel wichtiger, dass man versucht, halt den richtigen Hund zu finden und da einen guten Kontakt zwischen Hund und Kind wiederherzustellen. Es kann im Übrigen auch Erwachsene betreffen und nicht nur Kinder, ne. Ich habe dir ja, glaube ich, mal erzählt, ich hatte ja mal eine Frau, die ist monatelang bei mir mit in die Kurse gekommen. Die hatte die tat mir so leid, weil die hatte wirklich einfach richtig schlechte Erfahrungen gemacht. Die war im Park gebissen worden. Und das hatte sich so eingebrannt und die war in Therapie. Deswegen, also hat versucht, so eine Aversionstherapie zu machen. Das hat alles nicht funktioniert. Und irgendwann hat die mich einfach angerufen. Das fand ich ziemlich cool. Meinte so, ja, sie hätte keinen Hund, will auch auf gar keinen Fall einen wollen. Sie hatte nur halt eben das Problem und wollte fragen, ob es eine Möglichkeit gäbe, dass ich ihr damit helfe. Und also auf die Idee zu kommen, dann eine Hundetrainerin anzurufen, finde ich irgendwie auch ziemlich cool. Und dann habe ich gesagt, ja, erstmal Welpenkurse, weil da habe ich einen Zaun. Da stellst du dich auf die eine Seite und dann guckst du einfach mal zu. Ne? Und ganz dosiert haben wir das quasi dann in die Junghundekurse und nachher in die fortgeschrittenen Kurse. Und war sie halt quasi dabei und hat ihr Verhältnis zu Hunden wieder in Ordnung gebracht.
Fand ich alles sehr, sehr gut jetzt irgendwie, die Tipps. Was hältst du denn davon, wenn wir vielleicht auch nochmal so ein bisschen auf den Punkt eingehen? Kindergarten, das ist nämlich das, was ich ganz, ganz, ganz fantastisch fand bei den Kindergärten, die ich kannte oder kenne, dass die in regelmäßigen Abständen auch Therapiehunde da haben. Also das bedeutet eben gerade zum Beispiel große dunkle Hunde für Kinder, die eben solche traumatischen Erlebnisse gehabt haben, so dass die dann einfach schlicht und ergreifend auch regelmäßig da sind. Und dann auch mit den Kindern und mit dem Hund muss man nicht arbeiten, weil der das dann auch gewohnt ist, in Kindergärten zu gehen. Da gibt es ja, glaube ich, auch extra Ausbildungen zu. Aber dass man sowas vielleicht einfach auch, ich weiß auch gar nicht, ob das abgedeckt ist, ob der Kindergarten da irgendwie eine Rückerstattung kriegt, irgendwie von der Stadt, wenn es ein städtischer ist oder von der Kirche oder wie auch immer oder ein privater Träger. Aber dass man das so regelmäßig einimplementiert, dass du da solche Trainer einfach auch mit im Kindergarten hast, finde ich total wertvoll. Ich habe das mehrfach gesehen. Und damals, als ich meinen Zivildienst auch gemacht habe im Kindergarten, ein paar Tage her, aber auch schon damals war das so, dass in beiden Kindergärten, denn ich war vormittags in einem anderen als nachmittags, aber in beiden war das so, dass da immer wieder regelmäßig ein Hundetrainer mit seinem Hund vorbeikam. Und das war so ein Gewinn für alle Seiten, weil vor allen Dingen für die Kinder, weil du dann auch natürlich sofort gesehen hast, wer war oder ist in regelmäßigen Kontakt mit Hunden? wer ist so offen und aufgeschlossen grundsätzlich, hat aber wahrscheinlich zu Hause keinen oder die Eltern und dann aber auch wirklich dann die reine Panik. Also alles das, wie sich Kinder da auch untereinander helfen. Also man hat nicht nur eine Win-Win-Situation zwischen dem Hund und den Kindern, die da keine gute Erfahrung gemacht haben, sondern eben einfach auch die Kinder untereinander. Gibt eine tolle Dynamik, die sich da so gegenseitig auch im besten Fall unterstützen.
Es gibt ganz viele Konzepte, die das, also aus ganz noch zusätzlich anderen Gründen unterstützen. Das hat ja noch viel mehr positive Auswirkungen auf den Kindergartenalltag oder Schulalltag. Es gibt inzwischen recht viele Schulhunde. Also das ist dann aber nicht einer, der kommt dahin, sondern das sind halt die Lehrer, die dann selber den Hund haben, die eine Ausbildung mit dem Hund gemacht haben. Das ist dann, der muss halt schon eine Ausbildung haben, damit er da mit hin darf. Du kannst das ja sonst gar nicht vertreten, wenn du dann einen Hund mitbringst, der möglicherweise auf gewisse Dinge reagieren würde oder wo das nicht durchtrainiert ist. Was ist, wenn jetzt doch ein Kind mal beim Fußballspielen stolpert und auf den Hund drauf fällt? Der darf dann natürlich nicht das Kind zerbeißen, weil er so Angst hat. Also so Sachen müssen schon trainiert und durchgespielt sein. Und diese Schulbegleithunde haben mehrere Vorteile. Natürlich zum einen gewöhnen sich Kinder, die sonst keinen Kontakt haben, an die Tiere. Ich habe tatsächlich viel Kontakte dahingehend. Ich habe auch schon mal unterstützt bei der Erziehung dieser Hunde. Und die Auswirkung auf die Kinder unter anderem oder auf die Klassensituation ist, dass die Kinder sich insgesamt ruhiger verhalten. Mhm. Aber wenn der Lehrer sagt, das ist mir hier zu laut, seid mal ein bisschen ruhiger, interessiert das die Kinder null. Wenn der Lehrer sagt, das ist hier dem Lucky zu laut, der hat total Stress, guck mal, der dreht sich schon von euch weg, das ist dem hier zu viel, das interessiert die Kinder sehr wohl. Für den Hund machen sie es. Die verhalten sich insgesamt ruhiger. Und man merkt, dass die Kinder viel entspannter sind und ruhiger sind, wenn ein Hund mit anwesend ist. Natürlich, wenn dann noch irgendwie man hingehen würde und sagen würde, man macht noch gemeinsame Waldausflüge und jeder darf mal den Hund führen oder man macht gemeinsames Arbeiten, also irgendwelche Versteckspiele oder sowas mit dem Hund, dann ist das auch total gewinnbringend auf viele Arten für die Kinder. Also diese Konzepte gibt es schon recht viel, also zumindest kenne ich das hier aus Köln. An vielen Schulen gibt es in einzelnen Klassen halt Lehrer, die ihre Hunde dabei haben. Ich habe das Glück leider bei meinen beiden Töchtern nicht, weil ich finde das richtig cool. Und bei den Kindergärten ist es so, dass auch ganz oft einer der Erzieher so einen Hund hat und der dann auch dabei sein darf. Der darf allerdings nicht unkontrolliert dabei sein. In der Klassensituation ist ja so, dass der Hund beispielsweise hinterm Pult in einem Körbchen oder auf einer Decke liegt. Ne, und dadurch hast du ja die Situation, ich sag mal, kontrolliert. Da ist ja auch eine kontrollierte Stimmung in dem Raum. Bei einem Kindergarten ist es ja nochmal was anderes. Da könntest du jetzt nicht sagen, da hinten ist eine Ecke, da liegt der Hund und die Kinder, die machen da, was sie wollen. Das würde ich auch schwer von abraten. Also da sind die Hunde eher in Rückzugsräumen und werden immer wieder mit in den Kindergartenalltag eingebunden. Zum Beispiel beim Morgenkreis, wenn die Kinder sich unterhalten oder gemeinsam Lieder singen, dann ist der Hund dabei. Irgendeiner darf den dann streicheln oder sie haben dann in ihren alltäglichen Aufgabenverteilungen irgendwelche Rituale jetzt. Wer ist diese Woche dran, den Hund zu füttern oder mit dem Hund, wer darf mittags bei der Pipi-Runde gehen oder irgendwie so. Und das bringt ganz, ganz, ganz viele Vorteile. Also es wäre natürlich super, das würde noch viel mehr unterstützt werden von staatlicher Seite. Aber ich glaube, dafür ist die Liste der Dinge, die noch getan werden müssten, so lang. Ja. Also ich kann ja nur von Deutschland sprechen, wenn ich an unser Schulsystem denke, kriege ich direkt Gänsehaut. Mhm. Von daher, ich glaube, bis wir in allen Klassenräumen einen Hund liegen haben oder eine Katze oder wer auch immer sich da wohlfühlt, weiß ich nicht, kann noch dauern.
Hoffen wir das Beste, nehmen das Gute mit aus dieser Folge, ob es Eier sind, ob es die wertvollen Tipps sind, um vielleicht dann doch nochmal das wieder gerade zu biegen, was da so manchmal passiert. Danke auf jeden Fall nochmal dafür und bin sehr gespannt auf nächste Woche. Auch wieder ein interessantes Thema. Wollen wir spoilern?
Spoilern. Ja, ich möchte natürlich noch ein bisschen über das Thema Hunde im Urlaub sprechen. Ne? Also ich muss ja wieder meine Erkenntnisse aus meinem letzten Urlaub muss ich jetzt nochmal hier einbringen.
Dann hau raus. Ich habe da sehr viele schöne Geschichten mit Hund im Urlaub. Danke dir für heute und dann ab in den Urlaub in der nächsten Folge.
Alles klar. Bis nächste Woche, Mike. Ciao.
Tschüss.
Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit
Sarah Novak
und Mike Kleiss.